frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bob
Dylan. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hopper-Sound. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig.
Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da, unter meinen Mentern.
Bitte widmet mir ein Diss-Track,
Bitches.
Weil immer Promo und Kritik steckt.
Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik.
Aus den Luftschlössern schießen Straßenrap-Apologeten als Hip-Hop-Journalisten. Soziologische Befunde auf.
Hallo und herzlich willkommen zum Backspin Podcast. Mein Name ist Yannick und wir befinden uns dementsprechend im Album des Monats. Und das kommt diesen Monat von niemand geringerem als der Moabiter-Legende Megalo, der sein mittlerweile viertes Album veröffentlicht hat und seine Fans ganz schön beansprucht hat, was Geduld angeht, denn 5 Jahre ist seine letzte Platte her und dementsprechend habe ich mir eine sehr illustre Runde eingeladen, um heute über dieses erste Album nach 5 Jahren zu sprechen. Ihr kennt sie alle, ihr schätzt sie alle. Hallo erstmal an Thomas. Man kennt ihn unter anderem aus dem Gespräch über das Album von Mackes.
Hallihallo.
Jara haben wir dabei, kennt ihr sowieso als Menschen, die unsere Kanäle verfolgen. Hi Jara.
Hallo.
Und Peters Stimme kennt ihr davon, wenn ihr auch sportbegeistert seid und die Backspin Sports Corner mitverfolgt und euch dort seine Meinung zum aktuellen internationalen Sportgeschehen anhört. Guten Morgen, Peter.
Moin.
Es ist sehr früh, es ist Montagmorgen. Die Büros haben noch nicht offen und wir versuchen jetzt dieses Album zu besprechen, bevor wir in unseren regulären Arbeitsalltag starten, wenn man so will. Das heißt, wir geben uns auf jeden Fall viel Mühe, das nicht so verschlafen zu gestalten. Aber grundsätzlich würde mich erstmal interessieren, um so einen kleinen Einstieg in diesen Podcast zu bekommen. Es sind ja jetzt 5 Jahre seit Regenmacher erschienen ist vergangen. Ein Album, das sehr gefeiert wurde, unter anderem von der Juice zum Album des Jahres gekürt wurde. Und Megalo auch so ein bisschen in meiner Wahrnehmung und ich glaube auch in der Wahrnehmung vieler von zum Untergrundtipp auf eine sehr hohe Stufe innerhalb der Deutschrap-Szene gehievt hat, als so ein bisschen eine Person, die so zwischen Real Keeper und gleichzeitig einem Verständnis für junge musikalische Entwicklungen und eine junge Szene mit sich bringt. So. Und deswegen so ein bisschen Anerkennung aus allen Lagern bekommt. Und jetzt sind 5 Jahre aber eine relativ lange Zeit und deswegen würde mich mal interessieren, wie ihr denn den Weg zu diesem Album jetzt, das sich über so 1,5 Jahre fast angebahnt hat, verfolgt habt.
Also ich kann ja einfach mal anfangen. Ich hatte gar nicht auf dem Schirm, dass es 5 Jahre ohne Album waren, ehrlich gesagt, weil es kam ja trotzdem irgendwie immer wieder Output. Also ich habe jetzt keine Phase gehabt, wo ich Megalo komplett vermisst habe, weil also ich habe irgendwie durchgehend habe ich was von ihm gehört, so gefühlt. Aber als sich das dann angebahnt hat und die ersten Singles, glaube ich, im Januar dieses Jahr, glaube ich, kamen die ersten raus, wenn ich mich nicht täusche, war dann klar, okay, jetzt, glaube ich, könnte uns mal wieder ein Album erwarten.
Okay, bei mir war es auf jeden Fall ganz anders. Oder was heißt ganz anders, aber die letzten Jahre habe ich Megalo nicht so richtig verfolgt. Bin tatsächlich auch erst mit dem Regenmacher-Album eingestiegen. Hab's dann aber voll gefeiert und habe ihn dann aber so ein bisschen verloren irgendwie. Also ich habe mitbekommen, dass diese EP gekommen ist und die BSMG-Projekte, aber habe mir das nicht so richtig angehört und habe den Weg zu diesem Album tatsächlich erst im Zuge dieser Recherche dann gefunden.
Peter?
Ich würde sagen, dass ich auch Megalo in den letzten Jahren konstant auf den Ohren hatte. Am meisten lief wahrscheinlich die gemeinsame EP mit Trettmann bei mir. Und generell im ganzen Freundeskreis, das war so das, was wir am meisten gehört haben. Und habe ihn auch gefühlt dann noch öfter gesehen auf irgendwelchen Festivals und deswegen auch für mich immer jemand gewesen, der sehr aktiv war, auch mit hier und da einem Feature-Part. Heißt aber nicht, dass die Freude irgendwo daran mindert an einem neuen Solo-Release.
Das Album heißt ja jetzt 21 oder 21. Und man könnte ja vermuten, dass man es jetzt nach diesen chaotischen Monaten, in denen auch dieses Album entstanden ist, mit so einer gesellschaftlichen Bestandsaufnahme oder persönlichen Bestandsaufnahme aus dem Jahr 2021 zu tun bekommen hätte. Megalo hat das im Vorhinein schon so ein bisschen über den Haufen geworfen, denn das Album ist so benannt, weil der, wie gesagt, aus Moabit, aus Berlin-Moabit stammt, das mit dem Postleitzahlkürzel 21 oder mit dem Vorwahlkürzel 21 versehen
Postleitzahl.
Ist.
Postleitzahl.
Der alte, ne? Oder?
Ja. 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 Und er selber das Ganze auch so ein bisschen als eine Reise zurück zu seinem persönlichen 21-jährigen Ich betrachtet hat und dementsprechend das Album auch eine etwas jugendlichere Energie versprühen soll als die doch sehr verkopften und großen Alben, die davor erschienen sind, Regenmacher und Endlich und Endlich, die dann ja quasi seine beiden Major-Durchbruch-Alben waren und die in Kooperation mit Max Herres Nesola-Label veröffentlicht wurden. Bevor wir jetzt aber allzu großartig schon über den Rahmen und das Album selbst sprechen, wagen wir uns einfach mal in dieses Format rein, denn es geht ja darum, dass wir uns jetzt Song für Song anhören und dann darüber sprechen. Und dementsprechend würde ich sagen, fangen wir mal mit dem Intro-Rennen an und schauen dann, wo uns dieses Album jetzt hinführt. Das mit Schwung ins Album rein, würde ich sagen.
Safe, stabiler Einstieg, kann man glaube ich so sagen. Ich habe mich ja, um nochmal so ein bisschen in die Megalo-Mood zu kommen, erst mit Regenmacher beschäftigt. Also ich habe mir Regenmacher angehört und dann quasi danach das, weil ich dachte so, okay, vielleicht wird da ja irgendeine Brücke geschlagen und dann kommt halt was komplett anderes im Vergleich zu dem Album. Ich weiß gar nicht, ob man inhaltlich so viel darüber reden kann, aber es ist auf jeden Fall ein stabiler Einstieg. Weiß nicht, wie ihr das so seht.
Ja, feiere ich auch. Diese halben Hemden, komm, ich bügel das Line, habe ich auf jeden Fall gefeiert. Fand ich witzig. Ich mag so kurze, freche Lines, die mich zum Schmunzeln bringen. Und das hat der Track auf jeden Fall, finde ich deswegen auch auf jeden Fall einen guten, starken Einstieg. Ich finde den Beat gut. Ich finde, das macht so, ja, einfach Lust weiterzuhören. Geht ein bisschen nach vorne, ist ein bisschen frech. So mag ich Megalo.
Das ist auf jeden Fall ein Bruch, ne?
Mhm.
Ja, wenn man sich anschaut, dass Regenmacher und auch das Collabo-Album BSMG, das dazwischen noch erschienen ist, ja doch von so sehr sich durchziehenden Motiven geprägt waren, ist das schon ein relativ radikaler Bruch damit auf jeden Fall. Also sowohl was die Produktion angeht, als auch was so die Art, wie einen Song strukturiert angeht, es ist halt ein bisschen losgelöster jetzt schon. Und auch die Singles zum Album haben ja schon so ein bisschen angedeutet, dass das in diese Richtung geht. Also dass es nicht mehr so viel mit den großen Fragen nach Identität und Leben sich auseinandersetzt, die jetzt auf den letzten Alben das Thema waren, sondern dass es zwar natürlich immer noch irgendwo stattfindet, aber dass das so ein bisschen softer da eingewoben wird und ein bisschen immer mal wieder aufploppt und durchscheint, aber nicht so offensiv als Thema nach vorne geholt wird. Und das passiert auf dem Song schon ganz gut, denn irgendwie wird ja auch seine Jugend und seine zum Beispiel Ticker-Vergangenheit arbeitet er kurz auf und Konfrontation mit der Polizei. Und all das sind ja Sachen, die er als mittlerweile Vater und Berufsmusiker wahrscheinlich nicht mehr so in seinem Alltag zu spüren bekommt. Aber da wird dann ja auch schon dieses Konzept des Albums relativ deutlich aufgemacht. So, es geht einfach darum, sich damit auseinanderzusetzen, mit was man so alles konfrontiert war als ein junger, hungriger Mensch.
Aber nicht so negativ und bereuend, sondern ich finde es recht leicht irgendwie. Also wenn ich den Track höre und auch mit der Hook, also dieses Rennen passt auch irgendwie und bringt einen so komplett rein in den Track. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber ich habe so das Gefühl, okay, ich bin mittendrin, ich bin dabei.
Du rennst direkt mit.
Ich renn direkt mit.
Es gab ja so eine Line, die jetzt, wenn man einfach den Song hört bei Spotify, jetzt vielleicht gar nicht so viel, also jetzt gar nichts Krasses so ist, aber ich habe mir ja dann irgendwie auch das Musikvideo natürlich angeguckt. Könnten wir vielleicht kurz drüber reden, ob euch das irgendwie aufgefallen ist bei dieser Line, wo er halt sagt, nur weil ihr euch gern belügen lasst, Rap King, stell mich über das. Und dann wird im Musikvideo halt der Shot vom Universal Studio oder Universal Headquarter gezeigt. Was ich halt so ein bisschen irgendwie, also ich weiß nicht, ich fand's dämlich, weil Megalo ist ja selber bei Vertigo Berlin gesigned und damit halt direkt bei Universal. Und dann macht er halt so eine Line von wegen, weil ihr euch gern belügen lasst, zeigt einen Shot von Universal und spielt ja dann so ein bisschen damit drauf an. Andere Rapper lassen sich belügen vielleicht vom Major-Label oder zumindest habe ich es so interpretiert. Vielleicht habt ihr das ja anders verstanden. Würde mich eigentlich mal interessieren, wie ihr das so interpretiert habt. Ich sehe schon, Yannick setzt an.
Ich glaube, das ist eher eine Ansage an ZuhörerInnen.
Okay.
So von wegen, er erzählt wirklich die Wahrheit. So ist es halt so ein bisschen einfach das klassische andere Rapper und ihre wacken Fans dissen. So ein bisschen, weißt du? So wacke Rapper haben wacke Fans, die sich gerne belügen lassen, weil sie davon unterhalten werden und sich dann nicht mit den wirklich realen und halt ehrlichen Rappern beschäftigen. So,
aber ist er dann auch ein
vielleicht nicht so, weil es vielleicht nicht so spannend ist. Wieso sollte er ein wacker Rapper sein?
Weil er auch bei dem gleichen Label gesigned ist wie die ganzen wacken Rapper.
Also das beziehe ich auch eher auf die zweite Hälfte von der dir zitierten Zeile. Also da würde ich jetzt nicht so viel. Also er sagt ja auch in Interviews zu diesem Album, dass er jetzt in dem Sinne froh ist, direkt bei Universal zu sein und da auch ein bisschen mehr Verantwortung über das eigene Schaffen zu tragen, administrativ, finanziell, auf verschiedenen Ebenen. Das würde ich jetzt genau nicht so reinlesen, wie du.
Ist Musik nicht dafür da, um da rein zu interpretieren?
Nicht immer.
Ich will irgendwas haben.
Okay. Ja, ich glaube, das ist bei diesem Album vielleicht sogar ein Ansatz, den man gar nicht so häufig braucht, wenn man bedenkt, da können wir vielleicht ja gleich nochmal drüber sprechen, dass er gesagt hat, dass viele Texte nicht so verkopft entstanden sind und vorgeschrieben wurden, wie er es früher gemacht hat im 2 Quadratmeter Badezimmer, sondern dass er sich einfach ans Mikrofon gestellt hat und angefangen hat zu rappen und das, was gut war, das ist dann am Ende auf dem Song gelandet. Und ich würde sagen, wir gehen auch jetzt schon mal langsam, aber sicher in Song Nummer 2, Glaub mal, und gucken mal, ob sich das durchzieht, dass wir einfach Rap bekommen. Das war ein kurzer Song. Das war ein sehr kurzer Song. Wie steht ihr zu kurzen? Für Megalo-Verhältnisse ja, und ich würde sogar sagen, im gesamten Deutschrap-Kosmos auch noch ein bisschen unterdurchschnittlich, was die Laufzeit angeht.
Aber manchmal, glaube ich, braucht man auch nicht so viel, weil das ist jetzt tatsächlich mein Lieblingssong, glaube ich, von dem Album. Und vielleicht sogar, weil er so kurz ist, als der rauskam, habe ich den, glaube ich, wirklich auf Dauerschleife einfach laufen lassen. Und dann fällt es auch nicht auf, wenn der kurz ist. Das ist Trick 17. Aber dann kann man, also ich weiß nicht, wenn er kurz ist oder da er so kurz ist, kann ich ihn, glaube ich, auch irgendwie öfter hören.
Böse Zungen würden behaupten, der ist genau dafür gemacht.
Ihn durchzuhören, also auf Dauerschleife pumpen zu können.
Meinst du, der ist für Streaming gemacht?
Nein, aber ich bin auf jeden Fall auch einer von denen, wenn ich einen Song sehe, der so 2 Minuten 20 lang ist und mit Hook anfängt und aufhört, dass man dann so denkt, okay. Aber mir gefällt der Song persönlich auch echt gut. Bin auch mal großer Fan von Intros, die schnell sind, nach vorne gehen, Album eröffnen und danach direkt so eine kurze, ruhige Nummer einzubauen. Hat mich dann auch überrascht, ging mir aber trotzdem auch sehr gut ins Ohr.
Der Song hat halt eine krasse Coolness, ne? Dadurch, dass er so einfach scheinbar macht und nach 2 Minuten ist es schon wieder vorbei und dann musst du den so ein bisschen revisiten, weil da steckt ja am Ende doch relativ viel drin. Er arbeitet ja auch kurz dann mal eben angeschnitten auf, dass er über Jahre sehr viel mit Zweifeln zu kämpfen hatte, sehr viel an sich selbst arbeiten musste, um so ein bisschen dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Und das aber auch auf eine sehr direkte Art und Weise dann formuliert, aber nicht so ausführt, dass es irgendwie zu diesen großen Motiven sind, die man vielleicht von anderen Projekten von ihm kennt, sondern er statet es kurz und es wird wahrgenommen und dann geht es auch schon wieder weiter und vielleicht wird einfach in der nächsten Zeile dann irgendein Wacker Rapper gedisst und das ist ja auch irgendwie ein toller Umgang damit, so den eigenen Weg so ein bisschen entspannter zu betrachten und so ein bisschen lockerer den eigenen Problemen zu begegnen, wenn man sie so easy in so einen 2-Minuten-Song mit einflechtet, mal hier so eine Zeile aufblitzen lässt und hier mal eine Line droppt. Und finde ich sehr cool, finde ich sehr gut.
Wirkt auf jeden Fall für ihn so spielerisch leicht irgendwie. Also die Line hat zwar inhaltlich jetzt gar nicht so viel Tiefe, aber ich fand dieses, wo er einfach so sagt, ich komme aus Moabit, ich habe mich nach vorne gehievt, in Kombination mit dem Autotune klingt es einfach so brachial in meinem Ohr und ich feiere das übertrieben. Ich suche natürlich trotzdem wieder die Nadel im Heuhaufen und würde gerne von euch wissen, was diese Line bedeutet mit ich habe sie an Orte gefliegt, weil ich habe den Ball auch mal in die Redaktion geworfen und habe so gefragt, ey, bin ich einfach zu blöd, das zu checken? Könnt ihr mir das sagen? Aber keiner konnte so richtig sagen, ob das jetzt einfach ein Zweckreim ist, um das so mit geliebt, gesiezt, gefliegt.
Darf ich mein Interpretationstalent
wieder? Ich brauche Interpretation. Also,
ich habe ja immer so meine eigenen Theorien. Weil den Part feiere ich total hier. Ich habe sie heute Morgen geliebt. Ich habe sie davor noch gesiezt. Da musste ich schon schmunzeln. Und dann kam dieses, ich habe sie an Orte gefliegt. Und ich persönlich, wenn den Track höre, dann interpretiere ich das einfach so, dass der Sex so gut war, dass man einfach nicht mehr vernünftig einen geraden Satz rausbekommen hat danach. Und deswegen, vielleicht ist es aus einem Zweckreim entstanden, kann schon sein, aber das ist so meine persönliche Interpretation und deswegen feiere ich das tatsächlich sehr.
Okay.
Ja, andere? Es kann auch einfach sein, dass es es ist ja mutmaßlich relativ, also zumindest einiges auf diesem Album gefreestylt worden. Und deswegen kann es auch einfach sein, dass es natürlich dann irgendwie so ins Versmaß gepasst hat. Aber in erster Linie finde ich es auch einfach lustig. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie auch im Studio das aufgenommen haben und einfach lustig fanden. Und wirklich so derbe viel Spaß daran hatten, dass es halt so auffällt. Und dann gesagt wurde, ja fuck it, das wird jetzt so genommen. Und in dem Sinne ist es auch, glaube ich, gut, auch etwas, was ja im Interview mit Yannick Niang von Diffus besprochen wurde, dass er sich so ein bisschen dagegen wehrt, korrekt arbeiten zu müssen. Da sagt er ja auch, er hat keine Lust mehr auf Reimketten und korrekte, saubere Reime zu achten und so, sondern halt einfach Spaß zu haben und zu machen für dieses Album. Und das zeichnet sich dann ja in solchen Lines ab, dass da halt einfach recorded wurde und dann war es halt einfach irgendwie in dem Moment so ein spontaner Einfall und hat allen Spaß bereitet und war dementsprechend dann wahrscheinlich gut genug, um aufs Album zu kommen. Und das reicht dann manchmal auch schon, weil, keine Ahnung, ich muss auch lachen, wenn ich es höre. So. Ich finde es großartig.
Vielleicht dann sogar gerade auf dem Track ganz gut, so eine Stelle zu haben, weil es ja der kürzeste ist und dann so einen Peak zu haben, an dem man so ein bisschen hängen bleibt.
Ja. Also immer diese eine Stelle, auf die man sich besonders freut, wenn man den Track hört. Das ist bei mir tatsächlich der Part. Und natürlich die Bowser-Referenz, aber das war ja klar, dass mir das gefällt.
Peter, any further thoughts?
Ich bin auf jeden Fall auch Fan, das fliegt. Muss ich auch aber kurz schmunzeln, was ich einfach an das Gewand von Megalo passt, der ja sonst, glaube ich, so ein bisschen auch abschütteln will, dass er immer so als das ewige Talent gilt und eben so als das Musterbeispiel für einen kompletten MC, dass er dann auch da bewusst diesen sowas macht. Und ich glaube auch an späteren Stellen des Albums genauso, um da ein bisschen sich von der Erwartungshaltung zu brechen. Ansonsten freue ich mich auf den nächsten Song.
Ist auch so ein bisschen Dad-Humor, ne? Wenn man so will. Irgendwie so solche Art von Lines. Aber es passt ja, Megalo ist ja mittlerweile Vater. Deswegen ganz gut, also find's auf jeden Fall auch unterhaltsam. Der nächste Song hat einen Feature-Gast dabei. Und alleine das zu lesen erinnert uns daran, dass Megalo normalerweise nicht nur auf Trap-Influenced Beats rappt. Nämlich ist DJ Style Wars mit dabei. Auch eine Legende und der letzte seiner Art, wie er ja vor 2 Jahren ein Album veröffentlicht hat. Und dementsprechend erwarte ich Scratches auf dem nächsten Song. Der ist Mach so. Den hören wir uns jetzt an. seltsame oder zumindest seltsam nicht, aber ungewohnte Kombination, Cuts und Scratches auf so einem Beat zu hören. Wie geht's euch da?
Vielleicht ein bisschen Balsam für all die eingefleischten Boom-Bap, True School, Megalo-Hörerinnen und Hörer, die noch an Regenmacher erinnert sind. Aber ich finde, es passt voll. Also es kommt ja dann erst am Ende. Aber irgendwie, also es hat mich jetzt nicht gestört. So, ich fand es irgendwie cool.
Voll, also ich hab da auch gar kein Problem damit. Ich feiere das. Ich kann nur jetzt an sich gar nicht so wahnsinnig viel zu dem Track sagen. Also ich mag den. Ich feier den Beat, aber inhaltlich ist jetzt tatsächlich gar nicht so wahnsinnig viel hängen geblieben, außer dass es halt ja Megalo über sich irgendwie nachdenkt und an den anderen wieder vorbeizieht und sein Leben sich halt irgendwie gebessert hat. So. Also es ist eine positive Atmosphäre, die hängen geblieben ist. Aber jetzt eine Line habe ich gerade gar nicht, die ich zitieren kann.
No Business wie Show Business, man muss es erleben, ist mir auf jeden Fall hängen geblieben. Weil ich glaube, Megalo auf jeden Fall ein Kandidat ist, der schon viel erlebt hat. So von Tiefen, vielen Tiefen, bis dann mit Endlich und Endlich und Regenmacher zu seinen Höhen jetzt. Und jetzt kann er auch von der Musik leben. Also ich glaube, wenn es einen gibt, der alles gesehen hat, dann wahrscheinlich Megalo.
Ich muss sagen, der ist so ein bisschen an mir vorbeigelaufen, der Song. Der ist so ein bisschen an mir vorbeigerauscht, eher sogar. Also der ist cool, der ist solide. Aber am Ende eben auch halt nur cool und solide, soll er ja auch sein. Aber es ist nichts, wo ich jetzt viel drüber reden kann, sondern ein Song, den ich halt eher dann einfach mal höre, wenn ich ihn höre und auch nicht so viel darüber nachdenke, was ich gerade höre. Aber
hängt vielleicht ein bisschen damit zusammen, dass man vorher schon zwei Tracks hatte, die irgendwie inhaltlich auf einer ähnlichen Ebene, glaube ich, stattgefunden haben. Und jetzt kommt der dritte Track und so langsam verliert man so ein bisschen den Faden vielleicht. Oder es ging mir zumindest so.
Naja, also es ist am Ende wahrscheinlich eher was, wo man jetzt nicht so großartig drüber sprechen kann, weil es einfach ne, so ein bisschen assoziative Lines sind, die hier und da mal einen Schmunzler haben. So die Struktur ist ja jetzt relativ klar erkennbar der ersten drei Songs und dementsprechend geht es ja jetzt einfach weiter wie gehabt und ich kann mir vorstellen, dass uns das auch noch ein bisschen länger erwartet auf diesem Album. Also wir haben es ja im Vorhinein gehört, also wir wissen auch, dass es ja dann noch ein bisschen so weitergeht. Peter, wie gefällt dir das denn? Mach so.
Mich hat es für deine Erwartungshaltung gefreut, dass wir ganz am Ende des Liedes noch ein paar Scratches bekommen. Weil es ja auch nicht die erste Zusammenarbeit von den beiden ist. Ich schließe mich da aber auch gern euren Aussagen an, in dem Sinne, als dass da wahrscheinlich jetzt inhaltlich uns nicht der Rahmen geboten wurde, jetzt hier 3 Minuten zu füllen mit Interpretation. Der nächste Song hat aber, da habe ich ein paar mehr Notizen zu aufgeschrieben, den fand ich ziemlich aufregend und lass uns den gern hören.
Der nächste Song heißt Caesar und worum es darin geht, das besprechen wir jetzt gleich. Peter, was hast du dir denn aufgeschrieben zu Caesar?
Zum einen habe ich schon beim Lesen des Titels, war ich mir unsicher, ob er sich auf den Protagonisten der neuen Planet der Affen Trilogie bezieht. Das wurde danach, glaube ich, wenigen Sekunden eindeutig, nachdem wir im Hintergrund Affengeräusche hören. Und ich glaube, generell so das Rap-Game so als Affenstall bezeichnen oder das kommt schon mal vor, oder generell so als Dschungel, so umkämpftes Feld. Und ist für mich dann in dem Fall, habe ich das bisher dann von den Liedern so am meisten überrascht, weil das klingt für mich alles so ein bisschen nach dem, was ich aus Atlanta gehört habe vor, weiß ich nicht, 6, 7 Jahren. Also klingt alles so ein bisschen verrückt teilweise. Fand ich bisher aber hier an der Stelle eben total aufregend und neu im Vergleich zu den Sachen, die ich vorher von Megalo kannte und auch zu dem, was vorher hier auf dem Album platziert war.
Es ist auch der erste Beat, den er selber produziert hat auf diesem Album. Er hat ja im Vorhinein und auch schon bei der Hotbox-EP und in der Promophase dafür erzählt, dass er während der Corona-Pandemie angefangen hat oder genauer gesagt während des Lockdowns angefangen hat, sich das Produzieren beizubringen und immens viele Beats zu bauen. Spricht er in Interviews von mehreren hundert Beats, die er gemacht hat, was natürlich auch in der Lernphase dann schnell mal passiert. Und das ist jetzt der erste, der es auch dann auf eins seiner Alben geschafft hat, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ich kann noch mal kurz nachschauen. Aber genau, ist jetzt dementsprechend auch kein überkomplexer Beat, was die Produktion angeht, aber ein Beat, der auf jeden Fall ziemlich dolle nach vorne schiebt. Und auch mit so den Stilmitteln arbeitet, die man auch so eine, schon hier und da von den battle-lastigeren Songs von ihm kannte.
Auf jeden Fall auch, finde ich, in Kombination mit diesem Caesar irgendwie sau düster. Also es ist so diese, ich kann das gar nicht benennen, welches Instrument das ist, was diese, ein Horn oder irgendein Blasinstrument, eine Tuba vielleicht, in Kombination mit diesem Caesar. Das drückt auf jeden Fall ziemlich gut rein. Am Anfang habe ich den irgendwie beim ersten Hören, fand ich den ein bisschen anstrengend. Aber umso öfter ich den gehört habe, desto mehr habe ich den irgendwie gefeiert. Und jetzt ist es so eins meiner Lieblingstracks von dem Album. Auf jeden Fall auch die Line mit, ich nehme sie nicht ernst, ich bin ihr großer Bruder, habe ich sehr gefühlt. Denn ich bin ein kleines Geschwisterkind. und wurde auch nicht ernst genommen. Nee, aber die Thematik ist natürlich, finde ich sau cool, dass er halt das mal mit den Affen so aufmacht. Also, weil es ist ja nicht nur der Caesar, also er ist natürlich Caesar, aber es ist auch noch der Cheetah und der
King Louis.
Louis aus dem Affenkönig-Dschungelbuch, richtig. Coole Art und Weise, mal wieder ranzugehen und sich als den krassesten darzustellen, als es einfach nur bloß zu sagen.
Ja, ich mag den Anfang total von dem Track, weil ich finde, dass der einfach sich so langsam bedrohlich irgendwie aufbaut und feier auch diese Caesar-Stellen immer, aber also ich kenne halt Planet der Affen leider nicht, habe ich nie gesehen. Deswegen kommen bei mir jetzt natürlich nicht so die Bilder wie bei euch vielleicht, aber
ich habe es auch nicht gesehen.
Gut, da bin ich nicht die Einzige. Ich hatte schon Angst. Ich habe es ehrlich gesagt, also ich wusste es gar nicht, dass das sich auf Planet der Affen bezieht. Aber Dschungelbuch kenne ich und da kriege ich auf jeden Fall Bilder von King Louis, wie er ausrastet und sein will wie die Menschen. Und es gab nie eine Tarzan, es gibt nur eine Jane-Line, die hat sich bei mir auf jeden Fall eingeprägt. Das finde ich einfach auch, ich mag das ja immer, wenn das so kurze, prägnante Lines sind, die aber sehr, sehr viel Inhalt haben, feiere ich deswegen auf jeden Fall.
Ich glaube, wir können weiterziehen zum nächsten Song. Der heißt 21, ist dementsprechend Moabit gewidmet, auch dieses Jahr erschienen. Und den kennen wir als Single schon, der wurde auch mit einem großen Video versehen. Darüber können wir vielleicht ja gleich noch ein bisschen detaillierter sprechen. Ein Titelsong. Und ich glaube, der Song macht sogar ganz gut aus, warum das Album dieses Album geworden ist. Also ich finde den gar nicht so schlecht als Titelsong gewählt. Wie seht ihr das?
Ja, für mich, du hattest ja gerade bei Was bei Mach so angesprochen, ja, dass der für dich ein bisschen so durchgerauscht ist. Das ist mein Durchrausch-Song, was ja eigentlich irgendwo schade ist, weil es ja scheinbar der albumgebende Titel war. Also gut, ob er sich jetzt vorher den Albumtitel überlegt hat oder dann danach, als der Song schon stand, weiß ich natürlich nicht, aber es ist halt so, ja gut, dieses Moabit Representing, okay, das ist vielleicht noch hier ein bisschen deutlicher als auf den anderen Songs, aber ansonsten passiert da meiner Meinung nach nicht so viel Neues und deswegen, da der ja dann irgendwie an fünfter Stelle erst kommt, ja, habe ich zudem gar nicht so eine richtige Meinung irgendwie. Also er ist natürlich stabil für sich genommen und gerade mit dem Musikvideo fällt er dann halt eigentlich ein bisschen raus, aber also als Stream bei Spotify läuft der irgendwie so durch. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt komplett anders seht.
Ja, mir geht's da ähnlich. Wobei ich den Vibe an sich schon auch wieder cool finde. So. Aber es ist also auch wieder jetzt was, wo mir nicht so wahnsinnig viele Lines irgendwie hängen bleiben, wo ich einfach so ein bisschen mich von der Atmosphäre treiben lasse. Ich kann jetzt nicht wirklich meckern so, aber es ist jetzt, ja, rauscht dann auch doch eher irgendwie vorbei, nimmt mich aber in dem Moment, wo der Track dann läuft, nimmt er mich dann schon so mehr oder weniger mit. Aber ist jetzt für mich auch, hebt sich jetzt nicht so ab von dem Rest, aber passt dann ja eigentlich auch, wenn das der Titelsong zum Album ist. Also insofern, vielleicht sollte ich jetzt gar nicht so viel meckern.
Also mir gefällt der total gut, eben auch als erste Single mit dem Video und alles, und ich finde, steht dann doch auch eben symbolisch so für diese Leichtigkeit, die er mit dem Album einfach auch versucht, wieder zurückzugewinnen, und eben auch einfach so als Statement von wegen seine eigenen Zahlen dann so laut und so oft zu betonen, wo er herkommt, was wahrscheinlich so im Prozess des Vaterwerdens dann auch dazugehört, dass du irgendwie früher oder später dich selber dann nochmal damit mehr auseinandersetzt, wo du denn eigentlich sozialisiert wurdest, wo du her bist, aufgewachsen bist. Und ich finde auch den Beat-Switch am Ende, war ich dann ein bisschen enttäuscht, dass es dann aufhört und nicht, dass es da noch irgendwie eine Strophe drauf gibt.
Ja, das ist so das, was ich am irgendwie interessantesten an dem Song finde auch, dass der so ein bisschen seltsam arrangiert ist, so ein bisschen ungewohnt arrangiert ist. Also dass man quasi dann so diese zwei fast schon so C-Part-typische Halftime-Outros hat, die dann aneinander noch gebaut sind, beziehungsweise sich so auseinandermorphen und auf denen dann aber eigentlich irgendwie nichts mehr passiert. Das heißt, es ist so ein bisschen also der Beat ist, meine ich, auch von Ganalian Stallion produziert, um Gottes Willen. Und da wird ihm einfach so ein bisschen die Bühne geboten jetzt, ne? Dadurch, dass sich das dann so ein bisschen nochmal ausbreitet und er darauf dann halt noch so einen kurzen Achter, glaube ich, einfach nur ausbreitet und nicht so richtig wieder in die Vollen geht. Finde ich ganz interessant und unkonventionell und macht den Song für mich dann irgendwie zumindest so, dass ich nochmal drüber nachdenke, warum das jetzt so klingt, wie es klingt. Ansonsten auch wieder eher so ein lässiger, aus der Hüfte geschossener Song, so in meiner Wahrnehmung. Und damit beim Hören selbst auf jeden Fall cool, aber auch nichts, wo ich mir dann langfristig großartig Gedanken darüber mache, was ich gerade gehört habe. Also bisher haben wir viel Konsens.
Wir sind so langweilig. Ja. Ich wollte mich streiten.
Auf der nächsten Single haben wir zwei Features dabei, nämlich Chelo und Abdi. Gab es auch als Single im Vorhinein. Das heißt Gordon Shumway. Und wer dieser Gordon Shumway ist, das werden wir gleich auflösen. Backspin. Alright, Gordon Shumway. Wer ist es? Jeder kennt ihn.
Würde ich auch behaupten.
Ich weiß es, aber ich wusste es nicht. Ich habe das in einem Interview, habe ich das erst rausgefunden. Aber es ist Alf.
Genau.
Das ist so, habt ihr Alf geschaut?
Auf jeden Fall.
Ich habe Alf gehört, auf Kassette.
Ich muss sagen, es ist eine meiner größten popkulturellen Wissenslücken. Ich habe nie eine Folge gesehen und nichts gehört davon. Ich weiß einigermaßen, was da passiert, und habe so über so quasi Sekundärliteratur so ein bisschen immer mal über Alf mitbekommen und wie es rezipiert worden ist und so. Aber ich habe nie irgendwas davon gesehen und ich werde das irgendwann nachholen. Aber ich muss, obwohl ich es nie gesehen habe, bei so Zeilen wie "Wen haben die Kätzchen am liebsten?" doch lachen dann. und
weißt du denn, wofür Alf?
Bitte?
Weißt du denn, wofür Alf steht?
In dem Song jetzt oder insgesamt? Klär mich
als Gesamt. Außersinnliche Lebensform.
Nicht außerirdische Lebensform?
Außerirdische, ja.
Oder außerirdische?
Also aus dem Englischen ist Alien Lifeform. Lief in den späten 80ern in den USA. Ich habe es dann auch sozusagen in meiner Kindheit in den späten 90ern geguckt. Und Alf steht ja eigentlich dafür so ein bisschen so das Fremde. Also er landet dann ja so im US-amerikanischen Suburban-Spießbürgertum. Und ich glaube, er mit der Katze will er die nicht sogar verspeisen. Bin ich mir gar nicht ganz sicher. Ne? Ja. Also, und ich glaube, steht eben so ein bisschen für das Fremde. Und ich denke mal, da sieht dann eben er sich auch Megalo, also ein bisschen nach dem Motto allein unter Fremden. Ist auch ein herrliches Video, finde ich übrigens, hier von Marvin Ströter, lese ich gerade. Und finde auch die anderen Referenzen, die man im Video sieht, also da werden ganz viele Filme eben zusammengeschnitten und auch so einer der ältesten Filmeffekte oder Musikvideoeffekte, die es wohl so gibt, dass du dein Gesicht auf das von bekannten anderen Filmausschnitten packst. Und zum Beispiel auch Karl Lagerfeld, der, glaube ich, auf 1.20 ja auch erwähnt wurde, als der Rap, glaube ich, Megalo eben, der deutsche KLL. Und gefällt mir gut, die Nummer, muss ich sagen.
Da meint er aber KLL als Superman-Referenz und nicht Karl Lagerfeld, glaube ich.
Ach, was.
Ja, ja. Habe ich nämlich auch gelesen bei Genius, da stand nämlich auch KLL, also Karl Lagerfeld, und dann habe ich ja nochmal in die Lyrics geschaut, die wir bekommen haben, und da steht tatsächlich KLL, also das ist der ursprüngliche Name von Superman, den er auf seinem Heimatplaneten Krypton bekommen hat, also er heißt ja auf der Erde Clark Kent, aber ursprünglich hieß er KLL, war mir aber auch nicht geläufig vorher.
Dann danke fürs Aufklären.
Dafür ist dieser Podcast ja da.
Also ich würde schon sagen, es ist so der auf diesem Album bisher most classic Megalo-Song, sowohl was Produktion als auch was Flow und Textstruktur und Wortwitz angeht und so. Das ist so das Terrain, auf dem er sich schon als ein sehr versierter Künstler bewiesen hat, und dementsprechend macht er damit auch jetzt nichts falsch, und mit Chile und Abdi als sehr sympathische Features, die auch dieses Feature wieder so ein bisschen und auch diesen Song ad absurdum führen, weil sie dann wieder so diese Meta-Ebene aufmachen in dem Song, in dem es um Alf geht, über das Feature mit Megalo zu rappen. Also so, ich glaube, wenn du Chill und Abdi auf deinen Song holst, dann musst du auch einfach akzeptieren, dass die Idee des Songs dadurch ein bisschen verwässert wird, aber es halt sehr viel charmanter auch dadurch wird, weil die beiden halt so ein bisschen in ihrer Manier da so reinplatzen, da lassen, was sie gerade zu sagen haben, und dann einfach wieder abdüsen. Und ist es beeindruckend, wie man so konsequent einfach in seiner eigenen Welt leben kann.
Dafür haben wir Abdi in der gelben Regenjacke bekommen. Also man kann nicht alles haben, ja.
Es ist also sehr unterhaltsamer Song in Summe. Auch wie er Gordon Shumway immer so betont und so, schon einfach unterhaltsam und irgendwie aber auch so weird, 2021 einen Song über Alf zu hören, weil es ist halt auch einfach so absolut nicht ein absolut nicht präsentes Thema, so Alf. Deswegen unerwartet und wird mit Sicherheit einigen Megalo-Fans, die das damals geschaut haben und in seinem Alter sind, ein bisschen Nostalgie bringen.
Das passt eigentlich ja auch, ne? Dass er sich dann so quasi auf eine Stufe mit Alf stellt, weil er halt eben rap-technisch nicht von dieser Welt ist im Vergleich zu dem Rest. Also ich denke mal, so ist das gemeint. Ich finde die Parts, finde ich auch wirklich, wirklich krass. Also die gefallen mir richtig, richtig gut. Aber mit der Hook kann ich ehrlich gesagt gar nichts anfangen. Die gefällt mir absolut überhaupt nicht und macht es mir schwer, den Track zu hören, was ich unnormal schade finde, weil ich finde, dass das die stärksten Parts sind, die wir bisher auf dem Album gehört haben. Deswegen nervt mich das ein bisschen, dass mir persönlich halt die Hook einfach nicht gut gefällt.
Ich ahne aber auf jeden Fall, was du meinst. Das ging mir am Anfang 100% genauso. Er hat ja auch in dem einen Interview verraten, in dem Interview mit Nico Backspin hat er verraten, dass er sich bei Hooks auch gerne mal helfen lässt, was das Schreiben angeht, weil er selber meint, dass er da nicht so das Gespür für hat. Ich finde, da merkt man das ein bisschen. Also mir geht die nicht so richtig rein, aber das ist ja auch nur meine 2 Cent.
Man müsste vielleicht noch herausfinden, weil ich weiß es nicht und ich kenne das ja leider nicht, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass im Beat irgendwo ein Sample aus dem Alf-Soundtrack verwendet wurde. Es klingt auf jeden Fall so, wie ich mir einen Alf-Soundtrack vorstelle. Deswegen müsste man das vielleicht mal Leute, die Alf kennen oder die mit dem Soundtrack vertraut sind, fragen. Falls ihr das hört und das wisst, schreibt mir bei Instagram, ob es sich um einen Sample aus dem Alf-Soundtrack handelt und wenn ja, welches. Ich würde das gerne mal hören. Aber ich glaube, also wir sind an dem Punkt, an dem wir direkt den nächsten Feature-Song aufmachen können. Joni und Sugar MMFK sind mit da drauf und benannt ist es nach einer ebenfalls prominenten Figur, nämlich dem Graf von Monte Cristo. Und welche Geschichte sich dahinter verbirgt, das werden wir erst besprechen, wenn wir den Song gehört haben. Habt ihr noch Gedanken zu Alf?
Nope.
Alles klar, dann rüber zum Graf von Monte Cristo. Ja, der Graf von Monte Cristo. Was ist eure Meinung zu dem Song? Habt ihr eine Meinung zu dem Song?
Also ich finde das jetzt auf jeden Fall mal wieder ein bisschen tiefgründiger auch von den Lyrics. Das mag ich immer gerne. Ich bin auch hier nicht so der Fan von der Hook, wenn ich ehrlich bin. Aber besser als davor finde ich sie. Also da stört sie mich nicht ganz so, weil ich finde, die passt besser in den Gesamttrack rein irgendwie. Das ist nicht so unrund in meinen Ohren. Ja, und ich mag, also da mag ich auf jeden Fall die Lyrics. Ich finde das schön, einfach so ein bisschen reflektiert zu sein und eben zu gucken, so okay, warum, weshalb, wieso ist alles so, wie es ist, warum ist jeder hier? Und ja, aber die Geschichte zu Monte Cristo würde ich gerne hören, zu dem Grafen von Monte Cristo, wenn ihr jemand kennt.
Also ich kenne sie, nachdem ich sie mir durchgelesen habe, aber ich glaube, Janik könnte die viel besser rezitieren, weil der die wahrscheinlich auch schon vorher kannte, oder?
Mach ruhig.
Ich soll machen, ja?
Ja.
Ah, okay, also so wie ich habe es mir durchgelesen. Ich habe mir sogar, es gibt ja immer diese wunderbaren Videos bei YouTube mit den Playmobil-Männchen, wo dann solche Geschichten erzählt werden.
Ich empfehle die Simpsons-Folge zu der Erzählung. Auch sehr lustig.
Okay,
sehr gute Folge. Ja, es gibt eine Simpsons-Folge, die ist aufarbeitet.
Die habe ich nicht gefunden. Der Graf von Monte Cristo ist verliebt in eine Frau. Der Graf, ich weiß nicht warum, aber er landet dann irgendwie im Gefängnis. Und ist dann jahrelang im Gefängnis, ich glaube 10, 14 Jahre oder so, ist er dann im Gefängnis. Und in diesem Gefängnis verrät mir aber irgendein Mithäftling, dass auf der Insel Monte Cristo ein Schatz vergraben ist. Und er schafft es dann irgendwie, sich aus diesem Gefängnis zu befreien, zum Insel Monte Cristo zu kommen, findet da den Schatz der Schätze, ist steinreich, von jetzt auf gleich, vorher bettelarm gewesen. Und ist dann quasi auf einer Ebene mit den ganzen, mit der Elite, die ihn so ein bisschen, die ihn halt in den Knast gesteckt hat und rächt sich dann als Graf von Monte Cristo, den Namen gibt er sich dann selber, und rächt sich dann an dieser ganzen Obrigkeit, die ihn so ja runtergemacht hat und ihn in den Knast gesteckt hat. Warum, habe ich nicht mehr ganz drauf, warum er ins Gefängnis gekommen ist. Aber vielleicht passt das ja, also vielleicht reicht das ja als Input, weil er ja dann auch selber dann sagt, so, sie hat mich nicht auf der Rechnung, ich wurde stärker mit der Zeit, erscheine nicht auf ihrem Radar, also niemand hat so kommen sehen, dass er nochmal zurückkommt, alle dachten, der versauert jetzt da in seinem Gefängnis und dann kommt er aber zurück, stärker denn je.
Ich habe gerade mal nachgeguckt, welche, also ich schweife kurz ab, ich habe gerade mal nachgeschaut, welche Staffel und Episode von den Simpsons das ist für die Leute, die das nachgucken wollen, das ist nämlich in Staffel 18, Episode 11, nicht abschrecken lassen, davon, dass es so spät erschienen ist, denn zumindest die Monte Cristo-Erzählung darin ist wirklich sehr gelungen. Es gibt noch zwei kleinere Side-Stories in dieser Folge, unter anderem wird Bart als Batman da inszeniert und so, das ist so eine Episodenfolge auch. Aber die Monte Cristo-Erzählung ist wirklich sehr, sehr lustig. Große Empfehlung dahin. Und ja, ansonsten zum Song habe ich tatsächlich leider, guck mal, alleine, dass ich jetzt schon zu den Simpsons abgeschweift bin, habe ich leider tatsächlich kaum irgendwie was Nennenswertes zu erzählen, weil es mir musikalisch nicht taugt. Also ich komme überhaupt nicht in Beat, in seine Flows und auch die Hook wirft mich immer wieder raus. So das ist was, wo ich irgendwie keinen Zugang zu finde und auch über mehrere Hörgänge keinen gefunden habe. Ja, deswegen würde ich mich einfach jetzt zurückhalten. Aber ja, schon jetzt auch eine wiederkehrende Zusammenarbeit von ihm und Sugar. Man hat sie ja schon mal zusammen auf Dunkles Kapitel mit Dirk von Lotze und Max Herre gehört.
Ja.
Und genau, eigentlich grundsätzlich irgendwie eine gute harmonische Kombo der drei. Vielleicht kommt irgendwann ja mal ein neuer Song, der mich mehr abholt.
Also mir gefällt die Hook zum Beispiel ziemlich gut, aber ich bin auch großer Sugar MFK Hook-Fan. Also da gefällt mir ziemlich oft ziemlich viel von ihm.
Das war das Einzige, was ich eigentlich auch sagen wollte. Das ist der Konter, den ich nur bieten kann. Ich finde die Hook mega nice. Also ich finde, Sugar hat so eine engelsgleiche Stimme. Wenn er das so sagt, komm mir nicht so. Ich finde, das ist so nice. Ja, gefällt mir richtig gut. Im Vergleich zu vorher dann auch. Weil vorher hat mir die Hook ja auch nicht so gepasst bei Golden Chamois, aber hier geht die voll rein. Aber den Paton Joni, dann das, da komme ich auch nicht so ganz hinter. Das ist mir ein bisschen zu viel Autotune-Geleiere.
Also ich mag auch am ehesten den ersten Part, den finde ich wirklich, wirklich gut. Und dann bin ich aber auch so ein bisschen raus. Und mit der Hook kann ich halt leider nicht so viel arbeiten. Aber da merkt man ja auch, jetzt sind wir uns mal ein bisschen uneinig, so verschieden sind Geschmäcker. Deswegen ist es ja eigentlich ganz nice, dass immer für jeden was dabei ist.
Es folgt das dritte Feature in a row und wahrscheinlich das am wenigsten erwartbare, denn Roland Meyer de Voltaire ist auf Wasser mit dabei. Wer das ist, darüber sprechen wir, nachdem wir den Song gehört haben. Und deswegen begeben wir uns jetzt also erstmal Richtung Wasser.
Nicht die erste Zusammenarbeit der beiden.
Peter, klär uns auf.
Ich dachte mir, ich hätte den Namen schon mal gehört, weil ich mir eben auch noch jetzt kurz davor das vergangene Album von Megalo anhörte. Und da fiel mir auf, dass doch auf Endlich und Endlich, was auch das Album ist, mit dem ich Megalo damals 2013 erst mal richtig gehört hatte und es damals auch schon hieß, den gibt es schon ganz lange, was jetzt ja auch knapp 7, 8 Jahre her ist. Da gibt es den Song Leben, Lieben, Lernen. Und das ist genau jetzt eben die zweite Zusammenarbeit des ebenfalls Bonner Künstlers, also genau wie Sugar auf dem Song davor, und Megalo. Kannst du uns mehr sagen zu dem generellen Background von Roland Meyer de Voltaire, vor allem worauf sich eben das de Voltaire bezieht?
Ja, also es ist ein Musiker. Es gibt sogar eine sehr umfangreiche Dokumentation, die letztes Jahr erschienen ist, vom Filmemacher Aljoscha Pause. Und darüber habe ich mal in einem anderen Podcast-Projekt ausführlicher gesprochen.
Wo?
Bei einem Podcast, Vorglühen heißt der, wo ich eine Zeit lang über irgendwelche zu dem Zeitpunkt interessanten Popmusik-Sachen gesprochen habe, meiner Meinung nach. Und diese Serie begleitet ihn nämlich über 6 Jahre insgesamt. Und stellt so ein bisschen sein Scheitern in der Musikindustrie dar und bildet ab, wie man als ein hoffnungsvoll gehandelter Newcomer, bei dem dann aber über längeren Zeitraum der Erfolg ausbleibt, versucht, wieder so Fuß zu fassen. Und vielleicht als Kontext, seine Band Voltaire wurde so ein bisschen eine Zeit lang als so die deutschen Radiohead gehandelt, was ja grundsätzlich schon mal schlecht für dich ist, wenn du mit so Weltstars verglichen wirst bei deiner ersten EP und gesagt wird, so, das ist jetzt die deutsche Antwort auf Radiohead und so. Schon so ein bisschen, bringt einen in eine schwierige Ausgangssituation. Auf jeden Fall ist dieses Bandprojekt Voltaire zumindest kommerziell krachend gescheitert und hat bei weitem nicht den Status der deutschen Radiohead erreicht. Und das führte dann dazu, dass er auf so eine Odyssee, auf so eine Irrfahrt geraten ist, die ihm irgendwie sehr viel abverlangt hat von, er muss seine Instrumente verkaufen und so weiter und so fort, zu wo setzt man jetzt wieder an, mit welchen Leuten connectet man, um vielleicht wieder Musik machen zu können. Und das führte dann dazu, dass er immer mal wieder hier und da Kollabos gemacht hat und 2016 dann angefangen hat, unter dem Namen Schwarz wieder neue Musik zu veröffentlichen. 2019 ist da sein Debütalbum White Room erschienen und jetzt hören wir ihn auf diesem Song hier. Und wie gefällt euch Wasser?
Hier mag ich die Hook sehr, sehr gerne. Finde ich richtig, richtig gut. Und auch inhaltlich bin ich großer Fan von diesem Song, weil das einfach, also ich finde das gut, dass das jetzt so ein bisschen melodiöser wird und einfach nochmal ein bisschen was anderes zeigt. Und ich finde halt, inhaltlich sind das einfach Themen, mit denen viele Leute wahrscheinlich auch was anfangen können. Also ich kann ja jetzt nur so von mir sprechen, aber ich habe auch öfter mal so Momente, wo ich mir denke, so, ja, irgendwie sind die Menschen scheiße und irgendwie ist das Leben halt nicht so geil manchmal und wir machen halt echt viel kaputt, aber ich bin ja auch irgendwie Teil des Ganzen und ja, es ist halt schwierig, ne? Man darf sich in solchen Gedanken natürlich auch nicht so verlieren, aber ich kann auf jeden Fall eher sehr, also fühle diesen Track sehr und finde, die zwei passen unnormal gut zusammen. Also ich bin auch überrascht von Megalo in dem ersten Part, wie er da einsteigt. So ganz anders, als wir ihn jetzt bisher gehört haben, einfach so ruhig und dann doch eben wieder mit so einem schweren Thema irgendwie, aber mit schönen Metaphern und Bildern. So mag ich das. Da habe ich gar nichts auszusetzen an diesem Track.
Ich würde da volle Breitseite gegen gehen.
Was?
Weil ich den nämlich, ich mag den überhaupt nicht, den Song leider. Ich es bei Megalo und auch generell immer so gerne mag, das habe ich ja auf den ersten Songs, als wir darüber gesprochen haben, schon immer so gesagt, wenn so diese Cleverness nicht so hervorgehoben wird, sondern einfach immer mal wieder auftaucht. Und bei diesem Song ist so viel Schwere drin und dafür aber halt meiner Meinung nach dann am Ende irgendwie nicht wirklich die Cleverness, sondern es ist irgendwie ein Bild und eine Erkenntnis, auf die sich so alle einigen können. Es ist so, ja, wir sind nur ein kleiner Teil eines großen Ganzen und ist auch alles nicht so schön manchmal und man muss sich mit Problemen auseinandersetzen. Aber das hat inhaltlich natürlich seine Daseinsberechtigung, aber ich freue mich immer mehr, wenn solche Erkenntnisse nicht auf 3,5 Minuten oder fast 4 Minuten in diesem Fall so groß ausgebreitet werden, sondern wenn die so einfach einmal kurz auftauchen und dann wieder verschwinden. Und dass alles so ein bisschen lässiger gemacht wird. Und mir ist dieser Song am Ende dafür, dass inhaltlich nicht so viel Scharfsinn da drin steckt, wie ich mir das von Megalo manchmal wünsche, zu groß und zu theatralisch.
Also ich ahne auf jeden Fall, dass das so ein bisschen ausgelutschte Plattitüden sind, die da irgendwie in der Hook vor allem so rauskommen. Ich bin ein Teil vom großen Kreis und so. Das ist irgendwie natürlich, da wird das Rad nicht neu erfunden. Aber für mich war es auf jeden Fall der erste Song, an dem ich hängen geblieben bin. Also als ich das Album so das erste Mal, das zweite und das dritte Mal gehört habe, es sind so die ersten so 6, 7 Nummern an mir vorbeigerauscht. Und Wasser ist, also für mich war das so das erste Ding, was mir richtig gefallen hat. vor allem halt vom Sound, vielleicht mag das auch daran liegen, dass ich einen Hang zu eher emotionalen anstatt so Representer-Battle-Rap-Dingern habe. Aber ich fand den auch richtig stark. Und halt, dass Megalo am Anfang, wie du auch schon meintest, Jara so ein bisschen schon gesungen hat, irgendwie eher voll untypisch. Aber ich fand's gut. Aber klar, man kann von einem Megalo natürlich erwarten, dass er das irgendwie vielleicht ein bisschen cleverer angeht. Aber I like it.
Aber genau das finde ich eigentlich das Nice, weil das sind ja, also wie du sagst, Yannick, das ist so ein Thema und Gedanken, auf die sich alle irgendwie einigen können. Also warum sollte man das komplizierter machen, als es ist? Weil man hat ja nicht wirklich irgendwie Antworten. Aber die einzige Erkenntnis, die man hat, ist eben, dass das Leben endlich ist, dass wir ziemlich viel Scheiße machen als Menschen und jeder von uns, weil wir eben Teil des Ganzen sind und dass es halt einfach nicht wirklich greifbar ist. Deswegen finde ich auch Wasser als Metapher einfach unglaublich passend und würde gar nicht sagen, dass das so unraffiniert ist. Also ich feiere das.
Mir fehlte am Ende irgendwie halt einfach so ein bisschen der Mehrwert darin, warum, also so, ich höre Megalo ja an, weil er aus seiner Perspektive erzählt und durch das, wie er Sachen erlebt und wo er herkommt und weil ich da ihm zuhöre und bei diesem Song habe ich nicht so das Gefühl, ihm auf eine persönliche Art und Weise zuzuhören, wie man es bei anderen Songs hat, bei denen dann vielleicht mal sein Lebensweg nur so kurz aufschnappt und aufschimmert, so wie ich das gerade eben meinte, aber halt nicht so universell aus so einer vielleicht klassischeren Songwriting-Perspektive vor allem ausgebreitet wird. Und ja, deswegen geht mir das leider irgendwie überhaupt nicht rein, das Ding. Aber es ist natürlich am Ende auch irgendwie eine Sache von, wie er das, also mit welcher Perspektive er das schreibt, was das sein soll und so. Aber für mich ist das leider nichts. Peter ist noch relativ still geblieben zum Song bisher. Wie stehst du zu der zweiten Kollabo von den beiden?
Ich würde behaupten, bisher die ruhigste Nummer auf dem Album. Und das finde ich dann auch erstmal gut. Dass es sozusagen da beides gibt und habe ihn auf jeden Fall auch schon mehrmals angehört. Habe dazu aber noch nicht so ganz meine Meinung gefunden. Also ich kann jetzt weder mich hinstellen und sagen, ich finde den Weltklasse, noch dass er mir nicht gefällt. Daher meine stille Minute gerade.
Du bist so ein Diplomat, Peter.
Schrecklich, schrecklich.
Fürchterlich. Okay, ja dann würde ich einfach sagen, hören wir jetzt falsch. Das ist nämlich ein erneutes Zusammentreffen von Megalo und Musa. Man hat diese schon sehr häufig zusammengehört. Deswegen könnte man ahnen, was einen jetzt erwartet. Aber ob es denn wirklich so ist, vielleicht liegen wir falsch. Das sind sehr viele One-Liner gewesen. Wow, was Megalo und Musa nicht so alles sind. Krass. Kann es irgendjemand von euch einigermaßen greifbar zusammenfassen, was wir mit falsch gerade bekommen haben?
Ich würde es greifbar zusammenfassen als: Der Song hat eine politische Message, aber in einem guten Sinne dumm verpackt. Also dumm im Sinne von, wie dieser Einstieg mit dem ja, ja, nee. Ich finde, das hat so richtig Meme-Potenzial, dass man das so, man könnte das so rausschneiden und daraus irgendwas basteln. Aber eben diese politische Message, wie halt Megalo einsteigt mit dem, ich bin hier falsch, ich bin hier ein Fall, ich bin hier fremd. Fühl den Hass, es ist kalt, es ist schwach, es ist alt. Weiß jetzt gar nicht, ob man die Lines noch groß erklären braucht, das spricht ja eigentlich für sich. Und dann aber eben immer zwischendurch wieder dann diese dummen, in Anführungsstrichen, Lines. Ich bin ihr Alp, ich bin ein Alf, ich bin Gandalf. Was das Ganze für mich dann wieder sehr gut auflockert. Aber vielleicht habt ihr da ja was anderes drin gesehen.
Ich finde das passend, in der passenden Reihenfolge, passend angeordnet, nach dem Wort habe ich gesucht, weil im Endeffekt ist es ja, also kann man ja sagen, es schließt thematisch so ein bisschen an das Thema des vorherigen Songs an, nur eben jetzt auf einer komplett anderen Art und Weise. Also es ist jetzt so ein bisschen stumpf mit was Eigenem, aber ja trotzdem, gefühlt geht es ja trotzdem noch darum, okay, ich bin irgendwie unzufrieden in dem System oder in der Gesellschaft, in der ich lebe, oder in der Spezies, die ich lebe. Vielleicht geht es ihm wie mir und er will einfach generell kein Mensch sein, sondern dann doch lieber der Alf oder ein Gandalf. Ich feiere das. Ich mag diese stumpfen Sätze. Ich kriegt die aber natürlich jetzt nicht alle hin. Was ich aber weiß, ist, dass er nicht Steiger und er nicht Falk ist. Wobei ich glaube, das war Musa, wenn ich es richtig rausgehört habe. Ist witzig. Wobei ich weiß gar nicht, ob das so beim Nebenbeihören rüberkommt, dass da noch eine andere Ebene dabei ist, also eine politische Ebene.
Muss ja auch nicht immer zwingend.
Nee, muss
nicht. Reicht ja, dass es drin ist.
Safe. Und also man kann es ja einfach auch öfter und anders hören. Das mag ich halt, dass es dann eben verschiedene Ebenen hat und auf den ersten Blick so ein bisschen stumpf und kurzsinnig ist. Das finde ich ganz interessant. Und den Beat mag ich.
Absolut fair. Ich hab in diesem Fall Peters Rolle von eben. Ich finde den cool. Ich habe aber wenig zu sagen zu dem Song. Außer, dass der halt einfach so einen ganz lässiger Rap-Song geworden ist. Und manchmal reicht es ja auch einfach. Und ich glaube, so wie Peter in die Kamera guckt, sieht er das ähnlich.
Tu ich. Also, nee, finde ich auch genau. Bist ja dann wieder in einer der Lieder, der für die Leichtigkeit des Albums stehen soll. Und genau, finde ich, steckt auch eine ähnliche Kerbe wie der Song Gone Shumway im Sinne von, dass es anders sein thematisiert wird und eben auch die Folgen, die damit einhergeht, so der Unterschied zwischen Erwartungshaltung an die beiden und dem, was sie wirklich sein wollen. Und genau, da ist so ein bisschen was dabei, was ähnlich wie das schon am Anfang dieser Aufnahme betonte fliegt. Oder was war das? Ja, hervorsticht, ja. Im Sinne von so ein paar Lines da sind, wo man denkt, ja gut, kann man so sagen, ist jetzt nicht so besonders wertvoll oder in dem Fall, aber funktioniert an der Stelle.
Der nächste Song ist eine sehr große Ansammlung von namhaften Feature-Gästen, heißt Live und Direkt oder Live und Direct und spielt darauf an, dass Megalo als ein Live-Rapper wahrscheinlich so mit seine größte Reputation erlangt hat in den letzten knapp 20 Jahren. Und wer da so alles drauf ist, das kann man entweder nachlesen oder sich gleich von uns anhören lassen. Wir werden aber jetzt erstmal den Song selber hören und dann darüber sprechen, was denn das die einzelnen Parts so zu bieten haben. Backspin. Habt ihr schon mal welche der hier auftretenden Artists live gesehen? Denn es sind mit neben Megalo dabei Kool Savage, Materia, Amevu, Semi Deluxe und Afrop.
Spontan würde ich behaupten, alle. Meine Frage wäre jetzt, wenn ihr noch dazu zählen würdet, wer da noch drauf gehört hätte, wenn ihr einen Wunsch frei hättet.
Lackmann. Lackmann sehe ich da auf jeden Fall noch drin. Aber sonst ist da, glaube ich, so die Riege an.
Hier ist so gesagt, so, win. Der nee, immer so ein bisschen
Sponsor. Ja, den vielleicht nicht. Ja, aber wie ist es? Also, habt ihr einen Lieblingspart? Wer hat den krassesten Part abgeliefert? Meiner Meinung nach Savage. So, den feiere ich am meisten. Wie er immer die Stimme hochzieht am Ende, das ist so nice. Und dann diese Line mit Juice schrieb eine Hater-Kritik, jetzt sind sie weg. Schmerzt natürlich irgendwo auch ein bisschen, weil heikel. Und ich die Juice immer gern gelesen habe. Aber kein Beef mit Esser.
Das ist tatsächlich, ich finde es lustig, dass du gerade die Zeile nennst, weil ich finde die total seltsam. Ich verstehe den Sinn dahinter nicht so richtig, warum man ein totes Magazin disst. Das kann ja keine Response geben. Eigentlich ist ja so der Sinn eines Disses, dass man in so eine direkte Konfrontation geht und man auch, also es ist so ein zu sicherer Diss, weißt
ja,
du?
Ja.
Also,
ja, klar. Gegner kann sich ja gar nicht wehren. So.
Genau, also das ist so auf dem Boden treten, tritt man eigentlich nicht ein. Deswegen, ach ja, also naja, bei mir wahrscheinlich Megalo selbst. Ich finde ihn da sehr stark als Performer und hab auch relativ viel Spaß an dem Song, aber es reiht sich auch wieder sehr gut ins Album ein, von wegen, es ist jetzt auch nichts, was man so krass zerreden kann, ne? Außer wer hat am krassesten abgeliefert.
Kennt ihr die Geschichte zum Track?
Nein.
Wahrscheinlich kenne ich auch noch nicht die ganze Version. Was ich gelesen habe, ist bei den Kollegen von web.de, dass es muss ja irgendwo mit angefangen haben. Was glaubt ihr? Es gab einen ersten Part und aus dem ist dann sozusagen die Idee entstanden, okay, wir holen noch andere Parts drauf. Also Megalo hat einen dieser Künstler angefragt, einen Part zurückbekommen und dann gedacht, oh, da genau, hole ich mir noch mehr drauf, weil ich keine Lust habe, würde ich mal interpretieren, daneben alleine zu stehen. Was könnt ihr euch vorstellen?
Ich denke, das war mein Lieblingspart Amevu, weil ich so das Gefühl habe, dass sich da, also er ist ja auf jeden Fall, hat er da krass abgeliefert, finde ich. Also das kann man ja gar nicht kleinreden. Und danach, mein zweiter Lieblingspart kommt auch dann selbst von Megalo. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass man sich da einfach auch, das so betont wurde, Double Time, Triple Time Flow, dass man sich daran orientiert hat. Aber Amevu ist halt so der schnellste auf jeden Fall gewesen.
Hast du Gold richtig erkannt? Ja. Also das war der erste Part, der zurückkam und alle anderen wurden dann eben danach eingeladen und haben offensichtlich auch gesagt, klar sind wir dabei.
Mich hat ja die Hook auf Dauer so ein bisschen zerlegt irgendwann. Also die hat ja scheinbar eine geschichtsträchtige Vergangenheit. Aber wenn ich mir den Song so als Stream gebe, dann denke ich mir so, nach dem dritten Mal habe ich verstanden, dass es live and direct ist. Aber irgendwann nervt die mich so ein bisschen. Vielleicht bin ich da auch zu pingelig, aber ja.
Nein, ich finde das eigentlich geil, weil stell dir mal vor, dieser Track wird live gespielt, dann ist die Hook ja das Einzige, wo du irgendwie selbst deine Stimme erheben kannst im Publikum.
Ja, und bei also der Jungsleiten.
Ja. Ich kann eh sowieso gar nicht rappen, erst recht nicht in Double oder Triple Time. Aber ich höre es mir gerne an. Ich feiere den. Ich höre den auch echt gerne. Ich höre den nach wie vor, wobei der gar nicht noch gar nicht so lange draußen ist. Das ist für mich auf jeden Fall kein Skip-Song.
Du hast gerade schon gesagt, dass das Sample, das die Hook bildet, ein geschichtsträchtiges ist. Und ich weiß, dass du weißt, woher es kommt. Deswegen erzähl das vielleicht nochmal kurz, damit man das ganz kurz einmal einordnen kann.
Du weißt, dass ich weiß, wo es herkommt.
Mach's nicht zu kompliziert.
Ja, also so richtig wissen tue ich es nicht. Ich muss das auch recherchieren, weil ich glaube, da bin ich einen Tacken zu jung für, um das zu verstehen, wo das herkommt. Die ganzen Oldschool-Megalo-Fans werden es wahrscheinlich schon wissen. Es ist eine Referenz an das Live-Album Live in Direct von der Reggae-Band Aswad aus dem Jahr 1983. Und hier wird dann wiederum aber die Hook von dem jamaikanischen R&B-Sänger Denim Smith gesungen. Und glaube ich, einfach so ein so in der Community, unter den Hip-Hop-True-Schoolern ist, glaube ich, Live and Direct einfach so ein Schlagwort quasi. Auch vielleicht so eine Identifikation irgendwie so von unter MCs, unter den Leuten, die halt live performen können, Freestyle-mäßig, die kein Playback oder so brauchen, sondern so Live and Direct eben. Und das sind die sich da auf dem Song ja tummeln, halt alle so Live-Performer, richtige MCs.
Ja. Er ist damit nicht der Erste, der daran anknüpft. Die Fantastischen Vier haben das zum Beispiel auch schon mal gemacht. Das ist schon einige Jahre her. Ich kann gerade gar nicht genau sagen, wann das erschienen ist, aber auch die haben auf jeden Fall schon ein Album gemacht, das Live und Direct heißt. Genau, also dementsprechend eine bekannte Referenz aus etwas älteren Hip-Hop-Kreisen.
Und damit wahrscheinlich ein Geschenk für alle Megalo-Fans.
Genau.
Ist ja zumindest auch der streamingmäßig erfolgreichste Song bisher.
Bei dem Aufgebot an Leuten, die da noch mitrappen, kaum verwunderlich, würde ich sagen.
Ja, da ziehen die Namen.
Wir begeben uns jetzt auf die Zielgerade des Albums. Wir sind ja auch schon relativ lange am Sprechen, muss man ja sagen. Zwei Songs haben wir noch vor uns. Morgens heißt der nächste und den hören wir uns jetzt zusammen an. Morgens. Der hat viel Schwere und ich glaube, ist wahrscheinlich auch ein ganz guter Song über den Zeitraum zwischen 2021 und seinem 21. Lebensjahr, wenn man so will. Arbeitet so ein bisschen eine große Spanne Zeit auf und die Probleme, die darin passiert sind, mit der Geburt seines Sohnes als einem der Schlüsselmomente auf dem Weg zu sich.
Genau, also wenn du nicht verstanden hast, spätestens bei dem Track merkt man dann, dass er eben das einschneidende Erlebnis der Geburt seines ersten Kindes war vor 3 oder 4 Jahren und wie sich eben dadurch sein Tagesablauf, vor allem der Morgen, verändert hat.
Und ich glaube auch irgendwie so ein bisschen sein Bild über sich selbst verändert hat. Also er ist ja auch sich selbst gegenüber versöhnlicher, finde ich. Und das kommt auf dem Track sehr gut rüber. Vor allem im ersten Part direkt sagt er ja auch, dass er jetzt endlich sich selbst auch seine Fehler verzeihen kann. Und es ist ein sehr reflektierter Track mit sehr schönen Lyrics. Soundtechnisch gefällt er mir leider nicht so gut.
Ich finde ihn so gut. Bei mir quasi einmal das Schiff umdrehen. Ich finde den soundtechnisch mega nice. Vor allem dieser Part am Ende, also bei Minute 3 kommt dann ja noch so ein neues Element dazu und diese Sequenz von Minute 3 zu Minute 3:30. Ich finde es so nice. Also ich wünsche mir, dass wer auch immer das da draußen hört, er sich diese 30 Sekunden nimmt und daraus einen neuen Song macht. Weil, also ich weiß nicht, mich treibt es irgendwie voll an. Obwohl ich auch, obwohl es halt mein persönlicher Lieblingssong vom Album ist, gar nicht so viel dazu sagen kann. Weil es ist so ein bisschen ähnlich wie zu Wasser auch. Die Sachen, die Erkenntnisse, die er jetzt so aufbringt, sind, glaube ich, keine bahnbrechenden. Aber trotzdem so, obwohl zwischen Megalo und mir irgendwie 20 Jahre Lebenszeit liegen, habe ich jetzt schon das Gefühl, dass ich irgendwie fühle, was er sagt. Und einfach, dass er so aufarbeitet, irgendwie seine eigene Geschichte, Ghetto Boy genannt im Jahrbuch. Lehrer glaubten, werde nix sein, Mama glaubte, werde nix sein. Und jetzt guck mal, wo wir stehen und was wir erreicht haben. So, eigentlich kann ich mich damit gar nicht identifizieren, weil ich bin kein Ghetto Boy. Aber ich weiß, es ist einfach authentisch. So, obwohl es, also für mich ist es einfach sehr authentisch. Und das macht es so schön für mich am Ende. Seht ihr ein bisschen anders, glaube ich, alle.
Ich habe gar nicht so eine richtige Meinung zu dem Song. Ich verstehe nicht ganz, warum am Ende dieser Break-Part reinkommt. Also klar, natürlich erfüllt er den Zweck, das Ganze so ein bisschen zu entladen und aufzulösen. Weil der Song ja sonst sehr schwere Pianos als Zentrum irgendwie hat. Aber ich kann nicht so richtig zu dem Song connecten und finde da halt keinen Zugang. Und ich glaube, dass es dann auch relativ wenig Zweck hat, das Ding so auseinanderzunehmen, wenn ich dann nicht wirklich einen Ansatzpunkt finde.
Ich finde, der Song klingt noch am ehesten nach einem Lied, was er wirklich auch für sich geschrieben hat.
Ja.
Wo ich jetzt nicht die große Intention sehe, dass es uns allen super gut gefallen muss, soll. Und klingt deswegen alles, finde ich, aber weil es eben so glaubwürdig klingt und authentisch alles, dass es eben auch deswegen am Ende des Albums platziert wurde, dass da auch einfach gar nicht so jeder unbedingt drauf stolpert, sondern wirklich auch Leute, die da eine gewisse Energie reinstecken, sich mit dem Künstler auseinanderzusetzen. Kann ich mir vorstellen.
Fair, ja, absolut. Also er sagt ja auch in den Interviews immer wieder, er hat das Album in erster Linie so gemacht, also der Maßstab war, es muss ihm Spaß machen und wenn es ihm Spaß macht, dann wird es auch irgendjemand anderem Spaß machen, wenn er sich anhört. Und dementsprechend ergibt sich dann ja auch dieser Kessel Buntes, der da vor uns liegt und über den wir gleich vielleicht im Fazit noch ein bisschen sprechen werden. Davor haben wir aber quasi so eine kleine, zumindest ästhetische Klammer, die mit dem Outro zugemacht wird, denn im Intro rennt er schon und im Outro muss er wieder los. Dementsprechend kommen wir jetzt schon zum Outro, das kennen wir auch schon, das ist im Vorhinein veröffentlicht worden. Das heißt, wie gesagt, muss los und ist vielleicht schon mal so ein bisschen zumindest der Titel, ein Wink dahin, dass es dann irgendwann wieder ein neues Album geben wird. Aber davor hören wir jetzt erstmal das Outro. Und damit sind wir durch mit dem Album. Musikalisch für das Album wieder eine neue Facette, die man von Megalo allerdings auch schon so kannte. Und auch zumindest was so die Struktur der Parts angeht, ein wiederkehrendes Stilelement. Er beschreibt sich selber mit sehr vielen verschiedenen Facetten, mit denen er sich selber wahrnimmt. Wie gefällt euch das Ganze?
Ist auf jeden Fall die Hymne für den Montag, nicht mehr ganz so früh am Morgen, wo wir gerade aufnehmen. Also absoluter energiegeladener Track, ohne dabei zu viele Kopfhoch-Elemente zu haben. Gefällt mir sehr gut.
Ja, ich mag den auch echt gerne. Ich finde, der rundet das Album auch schön ab. Wie du auch gesagt hast, Yannick, da wollte ich im Fazit auch dazu kommen, dass er sich scheinbar nochmal irgendwie in der letzten Zeit neu kennengelernt hat und jetzt besser definieren kann, was er alles ist und was er eben nicht ist. Und ich finde das ein sehr, sehr treffendes Outro. Hier mag ich die Hook extrem gern, hier mag ich die Melodie. Finde ich einen der besten Tracks auf jeden Fall auf dem Album.
Safe, also ist auf jeden Fall auch meine Nummer 2. weil es so, es wirkt so spielerisch, wie er so da so rüber tanzt. Und es ist so eine neutrale Energie. So eine, es ist nicht so eine gekünstelte Energie im Sinne von wie auf Rennen oder Glaub mal, wo er so der krasse, harte Typ ist, was ja auch Energie ist, sondern es ist so eine lebensfrohe Energie, die einfach schön ist. So, da kann ich gar nicht viel mehr zu sagen. Ist einfach schön.
Man redet ja dann auch über die letzten Jahre immer häufiger von so Grown-Man-Rap als Label. Und auf diesem Album ist es mit einigen anderen Songs wahrscheinlich der am ehesten dazu passt, irgendwie Hip-Hop als eine erwachsene Person zu machen und sich dementsprechend auf eine, keine Ahnung, reflektiertere, ältere Art und Weise mit sich selbst auseinanderzusetzen. Und dementsprechend ein gut gewähltes Outro auf jeden Fall für dieses Album.
Ja, safe. Ein würdiger Abschluss auf jeden Fall.
Und auch wieder ein paar Schmunzler-Lines dabei. Ich mach's klar, ich bin ein Klärer, finde ich gut.
Sagt man ja so, ne?
Rasiere wie ein Bartscherer, direkt danach hat's komplett gemacht für mich.
Ja, diese One-Liner oder so diese mehreren One-Liner, die über das Album verteilt sind, auf jeden Fall eins der Trademark-Elemente dieses Albums, auch in seiner eigenen Diskografie. Und Peter, hast du noch was zu Muss Los zu sagen? Sonst würde ich nämlich langsam so ins Fazit rüber gleiten.
Lass uns total gerne ins Fazit übergehen.
Es ist immer die beste Überleitung, wenn man sagt, dass das jetzt die Überleitung ist. Deswegen, wer von euch möchte denn anfangen, dieses Hörerlebnis so ein bisschen zusammenzufassen und in so zwei, drei kurzen Sätzen seine Einstellung zum Album darzulegen und zu bepunkten? Das ist natürlich das Schwierigste an der ganzen Geschichte.
Ich kann gerne anfangen. Für mich war es so ein bisschen auf und ab, um ehrlich zu sein. Es hat mit einem Auf angefangen, dann gab es irgendwann ein Ab und dann wieder ein Auf. Ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Ich kann so mit allen Themen, die vorgekommen sind und aufgegriffen wurden, kann ich auf jeden Fall connecten und was anfangen. Die Umsetzung hat mir halt nicht immer gefallen und musikalisch war ich halt auch nicht immer dabei. Aber an sich, ich bin halt auch Megalo-Fan. Also ich mag, wie er textet. Ich mag, dass es lockerer rüberkommt. Aber es ist jetzt kein Album und das liegt vielleicht auch daran, dass er jetzt auch nicht so den Anspruch hatte, irgendwie ein krasses Konzeptalbum zu machen, sondern halt einfach seine Tracks, die ihm am besten gefallen haben, da draufgenommen hat. Aber deswegen ist es für mich jetzt nicht so ein Album, dass ich mir als Album anhöre, sondern ich habe so meine vereinzelten Tracks, die ich gerne höre, die ich dann einfach in meine eigenen Playlisten packe. Und deswegen tue ich mich gerade ein bisschen schwer und drucke sie rum. Ich bin unsicher. Ich glaube, ich gebe 6 Punkte.
Ist auf jeden Fall witzig, wie du das beschreibst, dass es bei dir erst ein Auf und dann ein Ab und dann wieder ein Auf war, weil bei mir war es ganz lange ein Ab und dann ein Auf. Ist ja vielleicht auch ganz logisch eigentlich, dass es dann eher so nicht so ein Album ist, was man als Album hört, sondern nur die einzelnen Tracks, weil es ja auch so entstanden ist, dass er einfach Tracks rausgeballert hat und dann die am coolsten waren, zu einem Album gemacht hat. Also ich finde auf jeden Fall, in seinem eigenen Kontext schafft er es halt sehr gut, sich diesen Stempel oder dieses Image von dem True School Boom Bap Lehrer Last of a Dying Breed mäßig so ein bisschen zu lösen, weil er jetzt halt eben auf Trap stattfindet, mit Autotune, mit Drill, was ja so schon eine Neuerung irgendwie für ihn ist. Und ich finde es auch authentisch. Also er macht das jetzt ja nicht so dreifach ironisch, sondern er meint das ja ernst und ich nehme es ihm auch ab. Aber für mich, also für mir hat halt gerade so das letzte Viertel dann irgendwie gefallen, so mit Morgens Wasser und Muss los. Der Einstieg war mir dann irgendwie, war mir einfach so, ja, okay, ich habe verstanden, dass er krass ist. Deswegen habe ich mich dann im Endeffekt auch auf eine 6 von 10 irgendwie geeinigt mit mir selber, weil ich, ja, für mich ist es auch nicht so ein krasses Werk. Aber das will es ja auch gar nicht sein. Also wäre es ja auch irgendwie anmaßend, jetzt zu sagen, dass es das ist.
Das wird ein super langweiliges Fazit, weil ich das genauso sehe. Und eigentlich muss man ja auch sagen, es ist ein bisschen, man macht es sich leicht damit, wenn man sagt, man will einfach ein Album machen, das einfach locker easy ist, weil damit nimmt man ja die Möglichkeit, das irgendwie zu kritisieren. Ne? So, eigentlich ist unser Gespräch über, also die letzte Stunde, die ihr uns jetzt vielleicht sogar bis zum Ende zugehört habt, ist ja eigentlich total obsolet, wenn Megalo selber von vornherein sagt, ist total egal, wie ihr das Album findet, weil es ihm gefällt. Und auch ich gehe mit derselben Punktzahl, weil ich so ein paar Sachen habe, die ich geil finde. Allerdings dann irgendwie so das, was Regenmacher als so sein Magnum Opus ausmacht, nämlich dass es so konsistent angeordnet, produziert und geschrieben ist, visuell auch zusammenhängt und auch dann noch so schlüssig und in einer viel, viel konzentrierteren Variante quasi auch veröffentlicht wurde über diese Snippets, die man dann bekommen hat und so. Dass da halt viel mehr ist, wo man drüber sprechen kann, wo man so ein bisschen seine Interpretationen auslegen kann und so weiter und so fort. Und das fehlt bei dem Album hier halt auf eine Art und Weise. Nichtsdestotrotz macht es sehr viel Spaß zu hören und es ist einfach cool. Und es ist halt vollkommen in Ordnung, auch einfach mal coole Musik zu machen und sich nicht so viele Gedanken darüber zu machen, was man denn da gerade macht. Weil er ja schon gezeigt hat, dass er es anders kann. Und dementsprechend, wenn man jetzt so davon ausgeht, man will irgendwie eine komplette Diskografie, die die verschiedenen Facetten, die er bieten kann, abdeckt, dann ist es eine total schlüssige Entscheidung, dieses Album jetzt zu machen. Obwohl man vergleichbare Platten von ihm ja schon kennt. Also es ist jetzt nicht so, als wären zum Beispiel irgendwie die Monster-EP oder so in der Art, wie er da herangeht. Also das ist einfach so ein bisschen Sachen machen ist so großartig unterschiedlich gewesen, wobei selbst da ja noch mehr Konzept und Zusammenhang drin waren als hier. Also jetzt ist es, glaube ich, wirklich einfach nur ein endgültiges Abschließen mit Konventionen an den Begriff Album. Und das ist total in Ordnung. Und mit 40 Jahren, finde ich, kann man das auch mal machen, wenn man schon sehr viel ausprobiert hat. Aber es wird kein Album sein, glaube ich, das für mich langfristig so eine richtig krasse Relevanz haben wird.
Also was mir aufgefallen ist jetzt, auch nochmal nach dem intensiveren Hören, was wir hier gerade gemacht haben, ja wirklich auch im wahrsten Sinne des Wortes Track für Track, Track anhören, Track Pause. Erstmal auch, dass es dann doch immer noch für mich in die Phase fällt der Lockdown-Alben, im Sinne von, wir haben ganz viel, ob das Filme sind, ob das eben Romanfiguren sind, die aufgegriffen werden. Am deutlichsten wahrscheinlich fällt das auf, wenn du das Musikvideo von Gordon Chambray anguckst oder eben genauso Monte Cristo oder mit Caesar. Und dass eben ganz viel über ihn geht. Und der Gefallen zeigt gleich auch, und das meine ich im keinsten Fall disrespektierlich der Feature-Gäste gegenüber, dass mir aber tatsächlich auch die Lieder, wo er ohne Gast drauf ist, noch am meisten meinen Geschmack treffen. Und ich das wiederum bewundernswert finde, dass er als Typ es schafft, knapp 40 Minuten sich in den Mittelpunkt zu stellen und seine Ansichten und das zu erzählen. Von daher würde ich das Album, oder nicht wahrscheinlich, gebe ich dem Album gerne 7 von 10 Punkten, weil wir uns einig sind, das ist dann irgendwann so ein bisschen Erbsenzählerei, aber das gefällt mir dann doch ganz gut, wie er das geschafft hat, dass es eben doch viel über ihn geht und ich ihn immer noch danach immer noch als spannenden Charakter einschätze.
Das war eine knackige Feedback- und Fazitrunde. So, also in dem Sinne bedanke ich mich bei euch allen, dass ihr euch die Zeit genommen habt, um über dieses Album zu sprechen. Shoutout Megalo fürs Machen dieses Albums. Ich hoffe, das nächste dauert nicht so lange. Ich bin gespannt, was dann da kommt. Und wenn ihr noch letzte Worte habt, dann gehören die euch.
Nein.
Ich habe auch nichts mehr zu sagen.
Dann danke dir für die Einladung, Yannick.
Alles klar, dann hören wir uns nächsten Monat wieder. Und bis dahin, auf Wiedersehen.
Ciao.
Tschüss.
Tschüssi, ciao.
frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bob.
Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hopper-Sound. Kritiker-Liebling, Kontostand niedrig.
Ich hab Dank, alle meine Kritiker genug Dank, unter meine Mentoren.
Bitte widmet mir ein Diss-Track, Bitches. Weil immer Promo und Kritik steckt. Ich gebe keinen Fick auf gute Plattenkritik.
Aus den Luftschlössern schießen Straßenrap-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf
Backspin.